Schwester Barbara hat mir damals gesagt, sie hat sich ein bisschen gewundert. Sie hat eigentlich erwartet, dass Sie sich ein anderes Thema aussuchen. Jetzt bin ich ja nur gespannt, dass das, ob das, was Sie erwarten und das, was ich sage, auch zusammenpassen. Und wenn nicht, dann stellen Sie hinterher all die Fragen und dann müssen wir das halt hinterher noch abarbeiten. Aber zum Anfang wollen wir zusammen beten. Lieber, wir danken dir dafür, dass wir diesen Abend zusammen verbringen dürfen. Wir danken dir, dass du Fragen klären kannst und du weißt, was jeder Einzelne an Fragen zu diesem Thema so mitgebracht hat. Wir bitten dich darum, dass du zeigst, wo es lang geht, was richtig, was falsch ist, was wir erwarten können. Und wir möchten gerade, wenn es um Krankheit und um schwere Krankheit geht, das immer wieder festhalten können, dass wir in deiner Hand sind, dass du durchträgst und dass du durch alles, was schwer und sehr schwer ist, mit uns zu deinem Ziel kommen willst. Segne du uns diesen Abend. Amen. Ungern, aber ich muss ein paar Vorbemerkungen machen. Erstens, alle die mich nach meiner Frau gefragt haben oder noch fragen wollen, erstmal einen schönen Gruß. Also sie ist nicht mitgekommen, sie hat sich das noch überlegt, aber es hat dann auch gar nicht mehr geklappt. Bis heute Nachmittag war Landessynode in Biberach. Und wir haben uns heute auch gar nicht mehr gesehen. Also ich bin weggefahren, bevor sie aus Biberach wiedergekommen ist. Das ist ein Grund, warum sie nicht mitgekommen ist. Ich nehme auch an, dass wenn wir uns gerade noch gesehen hätten, wäre sie wahrscheinlich auch nicht mitgekommen. Aber, das muss ich schon sagen, für meine Frau ist es ein ziemliches Opfer, wenn ich jetzt nicht zu Hause bin. Denn immer wenn Landessynode zu Ende ist, dann braucht sie zu Hause so einen ganz großen Prellbock. Das bin ich. Ja, da muss über das eine und andere dringend geredet und erzählt werden. Also das kommt dann heute Abend noch. Ja, das ist in Ordnung, das geht schon. Also, meine Frau ist in der Landessynode, kennen die meisten auch. Mein Name ist Peter Hausting und Schwester Barbara meinte, ich sollte noch ein bisschen was dazu sagen, wie es denn kommt, dass ich auf den Michelsberg finde, ohne dass man mir eine Wegbeschreibung geben muss. Das ist allerdings eine lange Geschichte. Also ursprünglich kommen meine Frau und ich aus einer Kölner Gemeinde, jetzt komme ich ja aus Ulm, aber ursprünglich kommen wir aus einer Kölner Gemeinde und damals gab es in dieser Kölner Gemeinde, wie auch jetzt noch, eine Eitlinger Schwester als Gemeindeschwester. Und seither, sagen Sie es nicht weiter, aber seither bin ich in Eitlingen verliebt. Wir haben von Köln aus immer das Pfingstjugendtreffen besucht und wie damals gehörte sich das für ordentliche Mitarbeiter unserer Kölner Gemeinde auch so, dass man auf den Bibelkurs ging und Bibelkurs ist bitter, also Bibelkurs ist echt bitter, ich weiß nicht, wer schon mal war und wer nicht war, also das Schlimmste am Bibelkurs ist der letzte, weil dann darf man nicht mehr kommen. Oder jedenfalls damals, also als ich den dritten Bibelkurs, damals waren es noch 3 oder 4 Wochen, als ich den dritten Bibelkurs hinter mir hatte, war ich schon ziemlich depressiv, weil jetzt durfte ich nicht mehr in den Bibelkurs kommen. Also Bibelkurs ist traumhaft. Und dann passierte was Eigenartiges, das wussten wir damals aber noch nicht. Als ich mit meinen Bibelkursen fertig war, ging meine Mutter auf den Bibelkurs und immer wenn sie auf dem Bibelkurs war, saß neben ihr eine junge Dame aus unserer Kölner Gemeinde. Was die beiden damals noch nicht voneinander wussten, war, dass sie später mal verschwägert sein würden. Das ist meine Frau und meine Mutter saßen zusammen im Bibelkurs in einer Bank. Ja, und immer wenn es irgendwie um Eitling geht, kriegen wir große, runde Augen. Und als Schwester Barbara fragte, ob ich denn kommen würde, war das erste Wort natürlich, ganz klar. Das letzte Mal auf dem Michelsberg war ich allerdings, das war auch ganz nett, das letzte Mal auf dem Michelsberg war ich mit meiner Frau zusammen auf einer Mädchenfreizeit. Es ist schön, auf einer Mädchenfreizeit zu sein. Nicht? Aber es war bloß einen Abend, also. Ja. Also, das war jetzt meine Liebeserklärung an Eitling und sie ist über all die Jahre auch, bleibt das so, das ändert sich auch nicht. Vom Beruf bin ich Arzt am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Jetzt kommen muss ich noch einen Satz Vorbemerkungen machen. Also erstens, ja, ich bin Soldat. Das bin ich inzwischen schon gewöhnt, dass ich immer erklären muss, wie man Christsein und Soldatsein zusammenbringt, aber das ist nicht das Thema heute Abend, das lassen wir jetzt weg. Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm ist ein mittelgroßes Krankenhaus, 500 Betten der Maximalversorgung. Wir versorgen dort nicht nur Soldaten. Ganz im Gegenteil, wir versorgen überwiegend Zivilpatienten. Und die Ulmer und die in der Umgebung von Ulm wohnen, wissen auch, dass da jeder ganz normale Mensch hinkommen kann. Das heißt, wir machen normale Medizin der Maximalversorgung. Wir sind akademisches Krankenhaus der Universität Ulm. Ich bin da nur gerade nachgefragt worden, deswegen erkläre ich das. Es kommen also zu uns auch Studenten von der Uni Ulm. Wir machen also Kurse für diese Studenten. Wir machen ganz normales praktisches Jahr für die Medizinstudenten und wir machen auch Staatsexamen. Gestern habe ich wieder arme 4 Studenten getriezt und jetzt sind sie Ärzte. Also wir sind ein ganz normales Krankenhaus. Es gibt da ein paar Unterschiede zu einem normalen Krankenhaus. Bei uns schlagen all die Dinge, die so gesundheitspolitisch in Bonn ausgetüftelt werden, die schlagen sich bei der Bundeswehr immer mit einer gehörigen Verzögerung nieder. Also Sie werden von mir nichts zum Thema oder fast nichts zum Thema Kostendämpfung hören, denn die gibt's bei uns im Krankenhaus bisher fast nicht. Das ist ganz geschickt, weil es bedeutet, dass wir bei uns in unserem Krankenhaus Medizin machen können, so wie wir sie uns vorstellen. Ja, vom Beruf bin ich also Arzt am Bundeswehrkrankenhaus. Ich sage da gleich noch was dazu, was ich da so tue. Und nebenher bin ich Kirchengemeinderat in unserer Kirchengemeinde und in der Bezirkssynode und im Kirchenbezirksausschuss. Meine Frau und ich sind beide Lektoren in unserer Landeskirche und halten damit Gottesdienste. Und außerdem sind wir in den Gemeinschaften, in landeskirchlichen Gemeinschaften in unserer Umgebung immer beschäftigt und halten da Bibelstunden. So, das tun wir so. Und meine Frau ist halt in der Landessynode und Ausschussvorsitzende und Gesprächskreisleitung und naja, lauter so Sachen. Aber heute Abend geht es ja jetzt um das Thema Christsein und moderne Medizin. Also, ich bin gespannt, ob Sie die gleichen Fragen haben, die ich jetzt beantworte, sonst müssen wir uns dann hinterher drüber einigen. Ich stelle mir das jetzt so vor, ich erzähle Ihnen einfach mal was zu diesem Thema, was ich mir dazu so denke, werde dabei eine Reihe von Themen anreißen und hinterher können Sie dann alle Fragen loswerden. Das werden wir dann aber versuchen, ein bisschen zu strukturieren, denn es sind sehr viele verschiedene Fragen. Also diese Frage, wie ich eigentlich Christsein und Soldatsein zusammenbringe, die kenne ich. Vor einiger Zeit verblüffte mich mal aber eine Schwester auf der Station, für die ich zuständig bin, mit der Frage, wie ich denn eigentlich Christsein und Intensivmedizin zusammenbringe. Die Frage hat mich gewundert, denn schließlich war das eine Intensivschwester, die sie stellte, und ich musste ein bisschen stottern, weil ich nicht so genau wusste, wie ich ihr jetzt die Frage beantworten sollte. Bei uns auf der Station ist es immer ganz lustig. Immer wenn ich so ein Referat halten soll, stelle ich morgens beim Frühstück die Frage, was soll ich denn da so sagen? Also zum Beispiel sollte ich mal das Referat für eine Krankenpflegeschule in Pforzheim halten, machen Christen eine bessere oder die bessere Medizin? Es gab interessante Gespräche bei uns auf der Station. Oder jetzt eben Christsein und moderne Medizin. Am interessantesten sind die Gespräche dann, wenn die Themen anders lauten, nämlich zum Beispiel Mann und Frau passen nicht zusammen oder doch. Das gibt die interessantesten Gespräche. Oder das Referat, worum es hier ging, so verliebt, verlobt, verheiratet. Dann gibt es die tollsten Gespräche bei uns auf der Station. Demnächst muss ich ein Referat halten zum Thema Ärzte, Götter in Weiß, Fragezeichen. Und da habe ich gefragt, und was soll ich dazu sagen? Schweigen, wusste keiner von unserem Pflegepersonal was dazu. Aber irgendwie scheint diese Frage, Christsein und moderne Medizin, gibt es ein Spannungsfeld? Passt das zusammen? Sie ja auch zu bewegen. Der Versuch, ein sauber gegliedertes Referat zu diesem Thema zu schreiben und zu schneiden, ist mir nicht gelungen. Da war ich auch vorher schon sicher. Und die Literatur, die man immer dann zu Rate zieht, wenn man nicht mehr weiter weiß, um das Ganze ein bisschen zu strukturieren, die hat mir überhaupt nicht weitergeholfen. Eigentlich war es so, dass immer wenn ich etwas darüber gelesen habe, ich mich in dieser Literatur nicht wiedergefunden habe. Ich hatte nie den Eindruck, dass unser Krankenhaus oder unsere Abteilung oder jedenfalls unsere Station darin vorkommt. Also, ich bin Internist, Oberarzt der inneren Abteilung und leite die internistische Intensivstation unseres Bundeswehrkrankenhauses. Darf ich Sie mal fragen, wer von Ihnen schon einmal als Patient auf einer Intensivstation gelegen hat? 1, 2, 3. Und darf ich mal fragen, wer von Ihnen schon einmal als Besucher auf einer Intensivstation war? Aha. Also am liebsten würde ich jetzt erstmal fragen, nämlich wer das eigentlich jetzt als bedrohlicher empfunden hat, die Besucher oder die, die da gelegen haben. Ich frage jetzt erstmal nicht. Ich werde Ihnen versuchen zu erklären, wie wir bei uns oder wie ich bei uns Medizin mache. Der Versuch, Prinzipien aufzuzeigen, wie ich mit Patienten umgehe, vor allen Dingen mit Schwerkranken und mit Sterbenden, der Versuch, Prinzipien aufzuzeigen, ist mir schwer gefallen. Eigentlich ist mir gar nichts dazu eingefallen. Und bei der Frage bei mir auf der Station an das Pflegepersonal, wie Sie denn mit Sterbenden umgehen, wurde geantwortet, mit jedem anders. Stimmt. Ich habe über dieses Referat und seine Vorläufer immer wieder mit den Leuten auf unserer Station gesprochen. Und eine Frage lautete, würden Sie sich auf diese Intensivstation legen? Für einige Leute aus unserem Pflegepersonal ist das inzwischen keine theoretische Frage mehr. Einige von unseren eigenen Leuten haben auf unserer eigenen Station schon gelegen. Die anderen, mit einer Ausnahme, die anderen beantworten die Frage, würden sie sich auf die eigene Intensivstation legen, mit einem glasklaren Ja. Inzwischen habe ich den Eindruck, wird es deutlicher, auf unsere Intensivstation würden sie sich legen. Ich habe da den Eindruck, dass ein gewisses Misstrauen mitschwingt anderen Institutionen gegenüber. Diese internistische Intensivstation, von der jetzt die meisten meiner Beispiele kommen, haben wir gemeinsam, also der größte Teil des Personals und ich, in den letzten Jahren aufgebaut. Also ich habe sie angefangen, ich habe sie aufgebaut und das geht immer noch weiter. Damit bin ich dafür, wie es auf dieser Station zugeht, mehr verantwortlich als die meisten meiner Kollegen, die in irgendeiner Weise auf eine laufende Station kommen und diesen Betrieb nur irgendwie weiterführen müssen. Und es bedeutet auch, dass ich mich vielleicht mehr dafür verantwortlich fühle, ob der Laden eigentlich so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und wenn er nicht so läuft, dass ich dann denke, was habe ich denn falsch gemacht? Vielleicht läuft auf unserer Station manches wirklich positiver, weil der Laden noch übersichtlich ist. Es gibt uns noch keine 4 Jahre. Und manches haben wir noch nicht, was wir gerne hätten. Unsere Nachbarin, also zu Hause, da im Nachbarhaus, fragte mich, ob mir das nicht auf die Nerven geht, dass ich mich mit meinen Patienten nicht unterhalten kann, und dass die meisten meiner Patienten sterben. Ist das Ihre Meinung von Intensivstationen? Wir sind eine internistische Intensivstation, mit fast allen unserer Patienten unterhalten und tun das auch. Und der normale Durchschnitt auf einer Intensivstation ist, dass 10% sterben und 90% diese Station lebend und üblicherweise auch gebessert verlassen. Auf unserer Intensivstation sind es noch mehr, weil wir aus organisatorischen Gründen die ganz schwer kranken Patienten noch nicht behandeln können. Also es ist nicht so, dass wer sich einmal auf unsere Station verirrt, eigentlich damit rechnen muss, dass jetzt sein letztes Stündlein geschlagen hat, sondern ganz im Gegenteil, ich schätze, dass 5% der Patienten, die auf unsere Station kommen, sterben. Das ist immer noch mehr als auf einer Normalstation. Und das zwingt immer noch unser Pflegepersonal und unsere Ärzte mehr dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Aber 95% verlassen diese Station lebend und üblicherweise gebessert. Wenn bei uns Patienten sterben, dann begleiten wir diese Patienten und ich meinerseits wieder unser Personal. Ich habe Ihnen das gerade gesagt, dass ich demnächst in einem Ort ganz in der Nähe von uns dieses Referat halten soll, Ärzte, Götter in Weiß. Und es gibt immer Dinge, die sind einfach nett und passen gut zusammen. In dieses Dorf ist eine unserer Schwestern kürzlich gezogen. Und sie kriegte da mit, weil kleines Kind und dann Mutter-Kind-Kreis und so, sie kriegte mit, also in der Kirchengemeinde ist ordentlich was los. Und, oh Wunder, in der Kirchengemeinde gibt es eine Veranstaltung, Gottesdienst anders. Und da gibt es demnächst ein Referat zu dem Thema Ärzte, Götter in Weiß. Hat sie interessiert, wer ist denn da der Referent? Meinte sie, ach, den kenne ich doch. Und dann erzählt sie mir ganz begeistert bei mir auf der Station. Und dann hätte sie ihrer Nachbarin gesagt, das wäre eigentlich ganz toll, wenn bei uns auf der Intensivstation einer stirbt, dann bleibt vom Pflegepersonal keiner alleine. Der Dr. Hausting hilft denen da drüber. Es hat mich sehr gefreut. In der Geo stand vor einigen, inzwischen Jahren einmal, Ärzte machen Intensivmedizin so. Sie treffen eine Anordnung, gehen und lassen das Personal mit den Patienten alleine. Das tun wir nicht. Gestern war ich 13 Stunden im Krankenhaus. Freitags ist die Arbeitszeit 6 Stunden. Gestern war ich 13 Stunden im Krankenhaus, weil eine Patientin gestorben ist. Und irgendwann einmal habe ich eine Bibelstunde versabbert, also die, die ich halten sollte. Patient ist gestorben. Muss ich doch Händchen halten. Und dann saß da irgendwo eine Gruppe Bibelstunde und hatte keine Bibelstunde. Ich habe mich dann heftig dafür entschuldigt, aber ich habe gedacht, doch, die Prioritäten sind so richtig. Die meisten unserer Patienten sterben also nicht. Aber natürlich geht kaum einmal ein Patient freiwillig auf eine Intensivstation. Und so mancher sagt, da möchte ich nie liegen. Ich auch nicht. Aber dann kommt häufig der Schluss, bevor ich da so liege, möchte ich lieber tot sein. Und das ist ein Irrtum. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was man sich theoretisch denkt. Ich möchte auch nicht auf einer Intensivstation liegen. Ich möchte auch nicht verkabelt sein. Ich möchte auch nicht beatmet sein. Ich möchte auch nicht Schmerzen haben. Ich möchte auch nicht abhängig sein von all diesem Drumherum. Das möchte ich auch nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob man sich vorstellt, ich möchte lieber gesund sein, als da liegen, oder ob man vor der Frage steht, ich bin schwer krank und können die mir helfen oder kann mir keiner helfen. Vor einiger Zeit lag eine Patientin bei uns, für unsere Verhältnisse relativ jung, 53 Jahre. Sie kam wegen Verdacht auf Herzinfarkt, den hatte sie nicht. Aber wir stellten eigentlich als Zufallsbefund fest, dass sie einen ziemlich weit fortgeschrittenen Lungenkrebs hatte. Diesen Lungenkrebs hat sie sich ehrlich angeraucht. Ich sage das deswegen, weil sie in so einem Club, also einer Freundschaftsgruppe, so vier Leute, vier Frauen waren, die alle zusammen vier Hochleistungsraucherinnen waren. Und die vier, das hat sie mir alles erzählt, während sie bei uns lag, die vier haben sich darüber, waren sich darüber im Klaren, dass damit ihr Risiko, einen Herzinfarkt oder eben Lungenkrebs zu bekommen, deutlich erhöht ist. Und sie haben immer darüber gesprochen, wenn es denn mal so weit sein sollte, dann gehen wir nicht auf eine Intensivstation. So, jetzt war es soweit. Und dann habe ich ihr das erklärt, wie das jetzt weitergeht aus unserer Sicht. Welche Therapieempfehlungen wir für sie haben, also welche Diagnostik, als wir wussten, kleinzelliges Bronchialkarzinom, also Zytostase, keine Aussicht auf Heilung, keine Aussicht auf Heilung, aber ohne Therapie in etwa 2 Monaten tot, mit Therapie in etwa 1,5 Jahren tot. Und als es dann für sie um die Frage ging, und jetzt, nicht solange das Theorie war, solange das nicht ihre Erkrankung war, sondern und jetzt, dann schaut sie mich an und sagt, aber ich möchte doch noch ein bisschen leben. Sie hat die Zytostase übrigens exzellent vertragen, das muss ja nicht so sein. Sie hatte 18 Monate Lebensqualität und wie es selten so ist, hat unsere Prognose ausnahmsweise mal wirklich gestimmt. Nach 1,5 Jahren ist sie gestorben. Wenn man so routinemäßig mit Patienten zu tun hat, wie wir, vergisst man manchmal, dass für Patienten ihre Krankheit und das Kranksein etwas ungeheuer Bedrohliches ist. Das ist mein Standardspruch bei der Einleitung zu einem Untersuchungskurs, das ist also wenn die Studenten ganz am Anfang ihrer praktischen medizinischen Ausbildung sind, dass wir es nicht mit üblicherweise nicht mit Patienten zu tun haben, die eine Krankheit haben, sondern dass wir es mit kranken Patienten zu tun haben, dass immer die ganze Persönlichkeit betroffen ist. Interessant ist es, wenn das unsere eigenen Leute betrifft. Unsere verflossene Stationsschwester, verflossen deswegen, weil sie ist inzwischen glückliche Mutter von einem Kind und hat halt jetzt nur eine Viertelstelle bei uns. Aber die kann Intensivmedizin rauf und runter und kennt sich aus und absolut super. Und sie hat eine relativ häufige Form von Herzrhythmusstörung. Das ist so eine Form von Herzrhythmusstörung, die bei jungen Leuten nicht so selten vorkommt. Führt dazu, dass die Patienten anfallsweise ganz heftiges Herzklopfen haben, das Herz schlägt bis zum Hals, ist ein furchtbares Gefühl und ist völlig harmlos. Ausgebuffte Intensivschwester weiß das alles, ist sogar in der Lage, ihr eigenes EKG zu befunden und hat in dem Augenblick, wo sie diese Herzrhythmusstörung hat, Angst bis zum Anschlag. Und weiß genau, es ist harmlos und muss gleichzeitig sagen, ich drehe gleich durch. Natürlich haben wir ihr geholfen, klar. Ist aber interessant für sie selbst und dann auch, wenn die anderen das mitbekommen, dass es ein gewaltiger Unterschied ist, zu sehen und zu wissen, wie es weitergeht oder es selbst zu erleben. Ich empfand das als sehr hilfreich, wenn unsere eigenen Leute den Kollegen das erzählen, wie sich das anfühlt. Oder? Eine Kollegin, eine Ärztin, in der Zeit, wo sie auf unserer Station arbeitete, die Assistenten wechseln ja immer, bekam auch eine Herzrhythmusstörung, aber eine andere. Und dazu hatte sie Folgendes zu erzählen. Erstens, dass das nicht das erste, sondern das zweite Mal war. Das erste Mal wurde sie aufgrund eines Irrtums in die Uniklinik aufgenommen. Sie wollte zu uns kommen, aber da hat irgendeiner gepennt. Also sie wurde in die Uniklinik aufgenommen. Die an der Uniklinik wussten, dass das eine Kollegin ist. Erste Wort der dortigen Intensivschwester zu unserer Kollegin. Hier sind Sie auch nur eine normale Patientin und hier werden Sie auch nicht anders behandelt. War nicht sehr aufbauend. Die Uniklinik hat sie richtig behandelt. Es hat nicht lange gedauert und sie war wieder gesund, aber sie hat ein Rezidiv bekommen, hat das Ganze normal gekriegt, kam dann zu uns. Wir haben sie natürlich anders empfangen. Aber es war interessant, sich mit ihr darüber zu unterhalten, worüber sie sich Sorgen und Gedanken macht. Nämlich die Frage, wenn wir diese Herzrhythmusstörung nicht wegbekommen, dann wird sie nicht wieder voll belastbar sein. Wenn sie nicht voll belastbar ist, kann sie ihren Beruf so zumindest nicht ausüben mit Nachtdiensten und diesem ganzen Zirkus. Und dann ist, da sie die Familie finanziell über Wasser hält, einfach die finanzielle Existenz der Familie nicht mehr gesichert. Und dann hat sie Panik geschoben. Für unsere Leute war es gut, sich das anzuhören. Aber wir reden nicht nur mit unseren Leuten über ihre Probleme, auch mit den anderen Patienten. Weil aber in dem Augenblick, wo man eine Krankheit wirklich hat, sich das ganz anders anfühlt und die Perspektive eine ganz andere ist, als wenn man darüber theoretisch nachdenkt, solange man gesund oder relativ gesund ist, halte ich Patiententestamente für ungeheuer problematisch. Ich weiß nicht, ob ein Patient, der, als er gesund war, gesagt hat, ich möchte nicht auf eine Intensivstation, das noch sagen würde, wenn er droht, bei lebendigem Leib zu ersticken. Ich glaube, dass dann die meisten Patienten sehr froh darüber sind, wenn ihnen geholfen wird und nicht, wenn man sie ersticken lässt. Ich persönlich muss sagen, dass ich mit Patiententestamenten nichts anfangen kann. Ich kann sehr wohl was mit der persönlichen Entscheidung eines Patienten anfangen, der mir jetzt sagt, ich will jetzt nicht behandelt werden. Damit kann ich was anfangen. Aber ich kann nichts damit anfangen, was ein Patient in einer völlig anderen Situation gesagt hat, denn ob er sich jetzt anders entscheiden würde, ist sehr fragwürdig. Die meisten Patienten hängen, wenn es ihnen richtig schlecht geht, sehr viel mehr an ihrem, und man muss das manchmal so sagen, an ihrem bisschen Leben, als sie selbst gedacht hätten, solange es ihnen gut geht. Wir haben häufiger, und zwar sehr viel häufiger, mit dem Problem zu kämpfen, dass wir Patienten oder deren Angehörigen sagen müssen, man kann nichts mehr machen. Und dann gesagt wird, aber tun Sie doch, aber machen Sie doch, aber es muss doch noch etwas geben. Und können Sie nicht an der Uni und können Sie nicht und können Sie nicht und können Sie und machen Sie doch. Wir haben viel häufiger damit zu tun, als dass uns die Frage gestellt wird, wäre es nicht sinnvoller, jetzt aufzuhören? Ich habe vor kurzem wirklich gegen besseres Wissen und Gehwissen einen Patienten bei lebendigem Leib bronchoskopiert. Das ist etwas, was ich so extrem ungern tue. Also bei lebendigem Leib bronchoskopieren bedeutet, dass man einen Patienten ohne jede Sedierung, also ohne den Hauch von Narkose, ohne jede örtliche Betäubung, mit einem Schlauch, der ungefähr so dick ist wie der kleine Finger, in die Luftröhre reingeht und sich in der Lunge umguckt und da Zeug absaugt. Das macht man bei Patienten, die drohen zu ersticken, weil ihnen die Lunge vollläuft und man das Zeug da einfach rausholen muss und man kann deswegen keine Narkose geben, weil sie die Narkose nicht überleben würden. Also man kann einfach nichts machen, man kann nur einfach, müssen Sie sich das so vorstellen,
Die Situation ist, der Patient kämpft, hat Atemnot bis zum Anschlag und dann schiebt man einen Schlauch in die Luftröhre rein. Also es ist brutal. Das Vorletzte, ich habe das auch schon mit gutem Gewissen gemacht, weil klar war, danach geht es dem Patienten besser. Aber ich habe das auch schon mit schlechtem Gewissen gemacht. Das letzte Mal mit schlechtem Gewissen habe ich das gemacht, weil es uns nicht gelungen ist, und zwar mir nicht und vor allen Dingen dem eigentlich dafür zuständigen Arzt, unserem Krebsoberarzt, weil es uns nicht gelungen ist, den Angehörigen klarzumachen, dass der Mensch jetzt sterben wird. Aber tun Sie doch, aber machen Sie doch. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu tun und zu machen. Wenn ich die Vorgeschichte gewusst hätte, dass wir das nämlich auf Drängen der Angehörigen machen, dann hätte ich das nächste Mal gesagt, wenn mir das nochmal passiert, dann gucken sich die Angehörigen das an. Wir haben häufiger mit dem Problem zu tun, dass wir dazu gedrängt werden und sehr viel seltener mit dem Problem zu tun, dass wir nicht aufhören können. Ist Intensivmedizin Apparatemedizin? Ein bisschen ja. Ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist für diejenigen von Ihnen, die schon mal auf einer Intensivstation als Patient waren und denen, die schon mal als Besucher waren. Diejenigen, die als Besucher da waren, erinnern sich noch, wie das ist, wenn man da reinkommt. Man kommt in das Zimmer rein, sieht den armen Patienten und drumherum jede Menge Apparate. Der Patient sieht das Ganze andersrum. Alle Apparate stehen hinter ihm. Der sieht die überhaupt nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass wir dieses Intensivzimmer sehr menschlich gestalten wollen. Das wollen wir auch, aber das ist nicht der Grund. Sondern für uns ist einfach der Grund, wir wollen auf einen Blick Patient und Apparate sehen. Aber der Patient sieht die Apparate überhaupt nicht. Ich erinnere mich mit einem gewissen Grinsen an einen Patienten, der, als er kam, dem ging es auch wirklich schlecht. Der drohte also einen Herzinfarkt zu bekommen, kriegte auch keine Luft. Und wir haben ihm eine Infusion gegeben und hatten dann da hinten unseren Monitor, also auf so einem Monitor mit, weiß ich, 1 bis 2 Dutzend Messwerten simultan angezeigt, unsere Perfusoren und Infusomaten, also dieses Ganze, alles lief da hinten. Und wir waren am Werkeln und nach ein paar Minuten ging es ihm besser und nach einer Dreiviertelstunde ging es ihm eigentlich wieder richtig ordentlich. Und man fragt den Patienten zwischendurch natürlich immer, wie geht es Ihnen denn jetzt, weil uns die Messwerte eben nicht alles sagen. Nach einer Dreiviertelstunde, als er wieder richtig Luft kriegte, sagt er, natürlich geht es mir jetzt besser, aber wann fangen Sie eigentlich endlich an, mich zu behandeln? In dem Ton? Und dann wusste ich wenigstens, na jetzt kriegt er wirklich wieder Luft. Nur das zum Thema Apparatemedizin, der hat das gar nicht gemerkt. Und das Feuerwerk an Medikamenten, was wir über ihn haben ablaufen lassen, und die ganze Therapiekontrolle, die da lief, das hat er alles gar nicht gemerkt. Der dachte, da stehen da 3 oder 4 oder wie viele wir waren, grüne Männchen um ihn rum und warten, bis alles spontan wieder gut wird. Nee, wir haben schon gearbeitet, nur er hat es nicht gemerkt. Ich glaube schon, dass wir manchmal eine ziemlich menschliche Intensivstation sind. Und dazu muss ich Ihnen ein paar Dinge einfach mal erzählen. Wir hatten einen Patienten da, dem es ziemlich schlecht ging. Der hatte eine Halbseitenlähmung wegen eines Schlaganfalls. Und wir hatten erst eigentlich nicht gedacht, dass er sich einigermaßen erholen würde. Und dann besserte er sich ganz langsam, so dass wir uns dann schließlich mit ihm unterhalten haben und er bewegte sich ordentlich und also wir waren eigentlich ganz zufrieden. Und ich erzählte so alle 2, 3 Tage der Frau dieses Patienten, also wir sind ganz zufrieden, uns geht ihm besser und es ist wieder ein kleiner Fortschritt und wieder. Und uns jedes Mal, wenn ich ihr das erzählte, guckte sie mich ein Stückchen skeptischer an. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, jetzt funktioniert die Kommunikation nicht richtig. Und eines Tages erzähle ich ihr wieder, also Es geht ihm eigentlich gut und wir überlegen jetzt langsam, ob wir nicht von der Intensivstation wegverlegen können. Und sie guckte mich an, also als wollte sie sagen, du kannst mir viel erzählen, ist doch alles gelogen. In dem Augenblick klingt aus unserer Station ein fröhliches Duett am Brunnen vor dem Tore. Und sie guckt mich etwas irritiert an, was denn das soll, auf der Intensivstation wird gesungen. Aber ich sage, ach ja, die Conny und die Nicole sind gerade bei ihrem Mann drin und der hat ihnen gesagt, dass er Volkslieder mag und am Brunnen vor dem Tore ist sein Lieblingslied und das singen sie jetzt halt. Guckt sie mich an und sagt, dann redet der ja mit ihnen. Dann haben wir mal geguckt. Normalerweise ist das ja so, wenn Besuch kommt, gehen wir einfach. Also gut, wir sind mal nicht gleich gegangen. Das lief dann folgendermaßen. Wenn sie ins Zimmer reinkam, drehte er sich zur Seite, redete kein Wort mehr. Wenn sie gegangen war und unsere Schwestern gingen rein, drehte er sich wieder um und... Ja, ich gebe ja zu, wenn ich das so erzähle, ist das ganz so, aber im Grunde ist es gar nicht lustig. Denn erstens frage ich mich, was denkt der, also was ist eigentlich zwischen denen? Und mit welcher Perspektive geht der eigentlich mal nach Hause? Und wie wird das mit der Kommunikation zwischen den Angehörigen und uns, wenn da Eifersucht aufkommt? Der redet ja mit ihnen, aber mit der eigenen Frau eben nicht. Wir haben übrigens manchmal den Eindruck, dass wir für das die Reserve darstellen, was in der Familie oder in der Ehe nicht mehr funktioniert. Ich erinnere mich an eine Patientin, die der Mann bei uns ablieferte, wirklich ablieferte, der keine 10 Minuten pro Woche zu Besuch kam, der aber völlig ungehalten war, als wir sagten, wir wollen die Frau in ein kleines Krankenhaus verlegen, wir können ihr eigentlich nicht weiterhelfen. Ja, dann verlegen sie an die Uni. Das Beste gerade gut genug, aber das Beste sollen die anderen bringen. Nicht er. Ich habe auch den Eindruck, dass manchmal das schlechte Gewissen der Angehörigen dann auf uns abgeladen wird, weil man mit dem Vater, mit der Mutter ein Leben lang nicht so gut umgegangen ist, wie es eigentlich nötig wäre. Sollen wir jetzt alles gut machen? Und nichts, was wir tun, ist gut genug. Manchmal erfährt man das. Trotzdem, uns ist es wichtig, menschliche Zuwendung zu zeigen. Bei uns auf der Station, und darüber bin ich sehr froh, bei uns auf der Station stirbt keiner alleine. Wenn die Angehörigen nicht da sind, ist immer einer von uns da. Und ich war darüber sehr froh, dass man das nicht anordnen musste oder sagen musste oder irgendwie so. Das hat sich einfach so entwickelt. Führt aber auch dazu, dass unsere Leute ganz schön sensibel werden. Wir hatten einmal, hier kann ich das ja erzählen, ist ja weit genug weg, wir hatten einmal einen katholischen Pfarrer auf unserer Station liegen, wo dann klar war, der stirbt auch bei uns. Und dann haben wir uns gedacht, naja, das ist ja wohl nun eine der einfachsten Übungen. Wir haben ja auch einen katholischen Krankenhauspfarrer und dann kann der sich ja wohl darum kümmern. Der Amtsbruder ist zu Lebzeiten dieses Sterbenden nicht ins Zimmer reingegangen. Und als er mit dem, ich kenne mich bei Katholiken nicht so richtig aus, als er mit dem, was da erforderlich war, fertig war, also von der Türe aus, ja, so 2 Meter Abstand, ist er wieder gegangen. Unsere Schwestern haben Händchen gehalten. Das liegt nicht an uns. Wir sagen Angehörigen, wie sie sich verhalten sollen. Übrigens nur so, mal eben ein paar heiße Tipps. Führen Sie keine tiefschürfenden Gespräche. Geht nicht. Reden Sie nicht die ganze Zeit. Erstens wissen Sie nicht, was Sie reden sollen als Besucher, will Ihnen auch gar nicht zuhören. Seien Sie einfach da. Einfach da. Fassen Sie an. Die Leute sind so sicher verkabelt, da geht nichts kaputt. Die Apparate halten das alles aus. und gucken Sie nicht die ganze Zeit auf den Monitor. Der ist völlig egal. Und das, was Sie auf dem Monitor sehen und das, was Sie für wichtig halten, ist wahrscheinlich das Unwichtigste von allem. Keine Sorge, wir passen schon auf. Und wir passen auch auf, wenn keiner von uns drin ist. Denn unsere Monitore sind zentral verkabelt und wir sehen das auch im Stationszimmer. Sie können ganz in Ruhe drin sein, da sein, ab und zu was sagen, ein, zwei Sätze, einfach sagen, dass Sie da sind. Und dann sind Sie einfach wieder ruhig. Ich weiß, dass es für Besucher nicht ganz einfach ist, wie gehe ich damit um? Es ist gar nicht so schwer. Sie brauchen nichts Besonderes zu tun. Sie brauchen nur da zu sein. Und wenn Sie wirklich nicht wissen, wie Sie sich verhalten sollen, und wenn Sie nicht spontan gesagt wird, dann fragen Sie das Pflegepersonal. Unser Intensivpatient ist viel stabiler, als Sie denken, und unsere Apparate erst recht. Es gibt für mich so ein paar Regeln bei diesen schwerkranken Patienten, was keinesfalls passiert. Bei mir stirbt kein Patient vor Schmerzen. Bei mir erstickt kein Patient bei lebendigem Leib und bei mir verdurstet niemand. Das heißt, wenn ein Patient so Atemnot hat, dass ich ihm nicht mehr anders helfen kann, nehme ich ihm diese Atemnot durch Medikamente. Das kann bedeuten, dass wenn die Atemnot weg ist, der Patient auch nicht mehr atmet. Das ist dann die Nebenwirkung, die ich in Kauf nehme. Das hört sich theoretisch ganz schön an, praktisch ist es nicht so einfach. Ich muss Ihnen wieder ein Beispiel erzählen. Wenn ich die Beispiele zu drastisch erzähle, müssen Sie es sagen. Ja? Also ich muss Ihnen wieder eins erzählen. Wir hatten vor einiger Zeit einen Patienten, der hatte einen Speiseröhrenkrebs und das Ganze auch noch in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, sodass man da nichts mehr Vernünftiges machen konnte. Und dann hatte noch jemand, das war ziemlich blöd gelaufen, das angefangen zu bestrahlen. Also das war echt Mist. Dem Patienten ging es schlecht, der Patient konnte fast nicht mehr schlucken. Er wurde dann über so einen Magenschlauch ernährt. Und ich hatte schon mehrfach erlebt, dass dieser Patient kurz vorm Ersticken war. Wundern Sie sich nicht, wenn immer Ersticken kommt. Das ist ungefähr das Schlimmste, was einem passieren kann. Das sind immer so die dramatischsten Zustände. Und wir hatten sowohl mit ihm sehr offen darüber gesprochen, dass das Ganze demnächst zu Ende geht und dass wir das geordnet hinbringen werden. Und wir hatten das auch mit der Frau besprochen. Der Patient war noch keine 50. Und es war auch alles klar. Und wie das so ist, der Patient, der hatte so eine Trachealkanüle, nicht? Der atmete nicht mehr über die Nase, sondern, weil es ging ja nicht, sondern hier über so ein Loch in der Luftröhre. Und wie das so ist, dass dieses Ding da musste gewechselt werden, dabei ist irgendwas schiefgegangen, jedenfalls hört der Patient akut auf zu atmen. Und die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, statt das einfach zu akzeptieren, ich gebe ja zu, dass da Nerven dazugehören, statt das einfach zu akzeptieren, betätigen unser Notfalltelefon, sowas gibt es in jedem Krankenhaus, und der arme Anästhesist, der dann angerannt kommt, kann natürlich nicht erst fragen, was ist hier los, sondern sieht nur, Patient atmet nicht, also muss ich was tun. Fragen stellen kann man erst hinterher, man hat keine Zeit. Und dann hat diese Kollegin über dieses Tracheostoma den Patienten beatmet, was sie sich in dem Augenblick nicht erklären konnte, aber ich konnte es ihr dann erklären, in dem Augenblick, wo sie das tut, reißt dieses Karzinom auf und es entsteht so eine lange Verbindung zwischen Luftröhre und Speiseröhre und sie bläst also nicht die Lunge, sondern den Magen auf. Dann holt sie ihn auf die Intensivstation, schreit, ich soll doch endlich mal kommen, weil es war ein internistischer Patient. Und dann habe ich der Frau gesagt, so, und jetzt stirbt er. Und obwohl das alles seit Wochen klar war, kam dann die Frage, bitte nicht heute. Gott, da hatten wir keine Wahl. Das war gelaufen. Aber auch da kam, bitte nicht heute. Und dann dazu zu schauen. Aber auch da haben wir dafür gesorgt, dass er, soweit wir das nachprüfen können, und auch dabei helfen uns Apparate, dass er davon nichts mehr merkt. Es sagt sich leicht, dass man Patienten, bei denen man keine Chance mehr hat, dass man doch die Therapie einstellen soll. Bedrängt bei einem Patienten, von dem wir dachten, dass er doch keine Chance mehr hat, die Beatmungsmaschine abzustellen. Ich war eigentlich auch sicher, dass er keine Chance mehr hat, aber ich war noch nicht ganz fertig mit meiner Entscheidungsfindung. Und habe gesagt, nun lassen Sie mir doch noch ein bisschen Zeit, ich weiß es noch nicht. Und er leidet im Augenblick ja auch nicht. Und dann hat sie immer weiter gebohrt und gedrängelt. Und dann habe ich dieser Schwester gesagt, okay, stellen Sie die Beatmungsmaschine ab. Schreiben Sie in die Kurve rein, dass ich das gesagt habe. Aber nach außen ist klar, ich war das. Aber nur zwischen uns beiden, nur für uns beide ist es klar, dass das Ihre Entscheidung ist. Sie dürfen in die Kurve reinschreiben, dass ich es war. Aber zwischen uns beiden ist klar, Sie waren es. Sie hat die Maschine nicht abgestellt. Ich habe sie dann abgestellt. Es ist eine schwere Entscheidung. Bei einem Patienten, wo man sicher ist, das wird nichts mehr und er leidet womöglich nur noch, die Therapie einzustellen. Und es ist mir bisher zweimal passiert, dass ich nur dafür ins Krankenhaus reingefahren bin, um dem Assistenzarzt, der Dienst hatte, um dem dabei zu helfen, die Behandlung zu beenden. Nur woher weiß ich denn, dass ein Patient jetzt stirbt und dass jeder Versuch, ihn zu behandeln, nur Quälerei ist? Woher weiß ich's denn? Bis zu welcher Chance sollen wir denn behandeln? 5%, 1%, 0,1%, theoretisch müssen wir behandeln bis zu einer Chance von 1 zu 100.000, theoretisch. Woher weiß ich es denn? In einem früheren Krankenhaus kam ein Patient zu uns, wieder Atemnot, der die ganze Lunge voll von Rundherden hatte, überall solche Flecken auf der Lunge. Und er hatte gleichzeitig hohes Fieber. Es ist, sagen wir mal, mit 95%iger Sicherheit klar, was viele solche Schatten auf der Lunge bedeutet. Nämlich, das ist ein Lungenkrebs. Da er aber gleichzeitig hohes Fieber hatte, bestand die geringe, aber bestimmt 5%ige Chance, dass er nur eine komische Form von Lungenentzündung hat. Und diese Lungenentzündung kann man natürlich behandeln. Wir mussten es aber wissen. Und da der Patient aus dem auswärtigen Krankenhaus anbehandelt war, gingen die normalen Maßnahmen nicht, um rauszukriegen, was hat er denn. Wir brauchten eine kleine Operation, um einen solchen Herd zu gewinnen, um zu sehen, ist es eine Entzündung oder ist es ein Krebs. Es war Krebs und der Patient ist 3 oder 4 Tage nach dieser Mini-Operation gestorben. 14 Tage später, und das ist eine echte Leistung, 14 Tage später ist die Frau nochmal zu mir gekommen auf die Station. Um mir das ins Gesicht zu sagen, das war einfach nötig für sie. Dass diese Quälerei ihres Mannes doch wohl überflüssig gewesen wäre. Die Operation hätte ich ihm doch nicht mehr zumuten müssen. Ja, kann schon sein. Und wenn es eine Lungenentzündung gewesen wäre? Woher weiß ich das denn? Alles, was wir in der Medizin spielen, alles, ist immer nur Wahrscheinlichkeit. Es gibt bei uns überhaupt nichts Hundertprozentiges. Nie. Manche bauen darauf ihre Hoffnung auf. Wenn man ein malignes Melanom hat, einer der bösartigsten Krebse, den es gibt, also dieser schwarze Hautkrebs. Aber selbst der hat nur eine 5-Jahres-Sterblichkeit von 98%. Also 2%. Es gibt keine 100 und keine 0% bei uns. Woher weiß ich es denn? Es besteht die Gefahr oder es besteht die Sorge, wird Intensivmedizin oder wird moderne Medizin nur um der Kunst willen gemacht? Ich fürchte, dass das manchmal passiert. Ich hoffe, dass wir es nie machen. Und ich hoffe, dass es immer irgendwo in jedem Krankenhaus einen erfahrenen Arzt gibt, der dann die Leute davon abhält, Kunst zu machen. Können Ärzte nicht aufhören? Ist manchmal ein Problem. Ich habe in meinem verflossenen Krankenhaus 2 Patienten jeweils über 55 Tage lang Langzeit beatmet. Das ging auch relativ gut, rein technisch gesehen. Und dann ging es um die Frage, und, machen wir es jetzt weiter? Nicht einfach so aus dem Normalmaß raus, da entscheidet man das nicht. Aber als es da wieder ein Problem gab, die Entscheidung dann aufzuhören, nach 55 Tagen Beatmung, für die ich verantwortlich war, habe ich getroffen. Wir sind gezwungen, viele Dinge zu tun, weil wir Angst haben, dass wir irgendwann einmal vor einem Richter stehen. Wir nennen das inzwischen spöttisch, dass wir Gerichtsmedizin machen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so auffällt, wenn es mal wieder durch die Zeitung geht. Der Prozess, weil ein Arzt zusammen mit einem Angehörigen bei einer Pflege in einem Pflegeheim beschlossen hat, dass die alte Frau, die seit 3 Jahren nicht mehr in keiner Weise ansprechbar war, dass bei dieser Frau die Ernährung eingestellt wird. Ich habe keine Ahnung, warum jemand vom Pflegepersonal aus diesem Heim den Arzt und den Angehörigen angezeigt haben. In der ersten Instanz sind die verknackt worden. In der zweiten dann nicht mehr, aber in der ersten Instanz sind die verknackt worden. In Bremen wurde eine Ärztin verurteilt, die ihre, keine Fremde, sondern die ihre 86-jährige Patientin, als es ihr schlecht ging, in Frieden zu Hause hat sterben lassen. Irgendeiner, wahrscheinlich so jemand von den Angehörigen, der ein schlechtes Gewissen hat, irgendeiner kam auf die Idee, sie hätte diese 86-jährige Frau doch ins Krankenhaus einweisen müssen. Dafür hat sie 6 Monate auf Bewährung bekommen. Das ist deswegen gefährlich. Wenn der Richter gemeint hätte, 12 Monate, wäre sie approbationlos geworden, hätte sich einen neuen Job suchen können. Und das weiß man eben als Arzt vorher nicht, was die Damen und Herren in den schwarzen Roben sagen werden. Ich bin irgendwann mal Notarzt gefahren, das ist immer ganz lustig, nicht so tatütata und das macht ungeheuer was her. Und ich gucke mich da so in dem Auto um und da ist da so ein Protokoll vom Einsatz vom Tag vorher. Guck mir das so an, während er da so durch die Gegend düst und frage ihn, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr habt versucht, eine 93-jährige Patientin zu reanimieren? Doch. Ich sagte, und, hat es geklappt? Nö. Das musste mir erzählen, trotz der Tütata. Da geht es einer 93-jährigen Frau schlecht. Kann ja schon mal vorkommen. Und dann wird der Notarzt gerufen. Und dann kommt der mit der Tütata hin. Und wissen Sie, was passiert, wenn der sich einfach hinstellt und fragt, was soll das jetzt? Dann steht er vom Richter. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Bei dieser 93-jährigen Frau war das erfolglos. Das ist ganz komisch. Das Normale, was wir im Krankenhaus erleben, ist, wenn wir Patienten versuchen zu reanimieren, die wir gerne wiederkriegen wollen, dann klappt es nicht. Wenn wir Patienten reanimieren, wo wir uns hinterher überlegen, was haben wir eigentlich getan, bei denen klappt es immer. Und im Augenblick, wo es ums Reanimieren geht, hat man keine Zeit, man hat effektiv keine Zeit. Wenn man anfängt zu überlegen, hat man schon verloren. Man kann nur loslegen. Gerichtsmedizin. Es werden übrigens viele Untersuchungen nur deswegen gemacht, damit man für den Fall, dass das später mal ein Gutachter sich anguckt, man nachweisen kann, dass man alles gemacht hat. Dem Herzchirurgen an der Uni in Ulm ist jetzt das passiert, dass ihn ein Kollege, man muss wirklich sagen, angeschwärzt hat, dass er Kunstfehler begangen hatte. Von dem sind sämtliche Krankenunterlagen der letzten 3 oder 6 Jahre vom Staatsanwalt durchforstet worden. Alle. Und da wird nach jeder Lücke geguckt. Und was ich faszinierend finde, ist, dass nachdem der Staatsanwalt jetzt 3 Jahre gesucht hat, der Staatsanwalt hat alle Zeit, der Herzchirurg nicht. Nach 3 Jahren ist eine einzige Akte übrig geblieben, wo vielleicht was nicht ganz sauber gelaufen ist. Ich finde, ein größeres Kompliment kann dieser Mann überhaupt nicht kriegen. Und was steht in der Zeitung? Verfahren wird eröffnet, ein Fall unklar. Das steht so groß drin, dass da wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel der in 6 Jahren Patienten hatte, 4.000, 6.000, dass die alle sauber sind. Das steht nicht in der Zeitung, steht nur drin, Verfahren wird eröffnet. Eine weitere Frage, die sich beim Thema moderne Medizin stellt: Können wir das Ganze eigentlich noch bezahlen? Ich hatte Ihnen gesagt, wir im Bundeswehrkrankenhaus sind noch nicht so weit. Wir können das noch bezahlen. Das hört übrigens bei uns demnächst auch auf. Wie lange geht das eigentlich noch? Wir sind ja nicht so weit wie in Amerika. Und ich habe dafür auch keinen Lösungsvorschlag. In Amerika ist das so, in dem gelobten Land der Medizin. Also die durchschnittliche Medizin in Amerika ist klassenschlechter als bei uns. Nur so die Hightech-Medizin ist besser. Und wenn man in so ein Krankenhaus kommt, ist das Erste, mit dem man zu tun hat, nicht der aufnehmende Arzt, sondern der sogenannte Social Advisor. Das hört sich so an wie Sozialberater. Der überprüft, ob die Kreditkarte gültig ist und rollt die ab. Und wenn die nicht gültig ist oder wenn Sie die nicht dabei haben, dann können Sie wieder gehen. Das ist einfach so. Erst wird die Kostenübernahme geklärt und dann geht es weiter. Im Ärzteblatt stand zu diesem Thema: In Amerika, Zitat jetzt, das Ganze, was ich jetzt vorlese, ist Zitat. In Amerika wird über aktive Sterbehilfe breiter diskutiert als bei uns. Auf die kritische Frage einer praktizierenden Ärztin, ob die schlechte medizinische Versorgung nicht zum Todeswunsch eines unzureichend versorgten Patienten beitragen könnte, wurde geantwortet, dass ein Töten dieses Menschen angesichts der existierenden sozialen Umstände die humanere Lösung sein könnte. In Amerika wird also schon öffentlich darüber diskutiert, dass es menschlicher sein kann, einen Menschen umzubringen, als weiter Geld in ihn reinzustecken. Mit anderen Worten, eine Gesellschaft, immer noch Zitat Ärzteblatt, mit anderen Worten, eine Gesellschaft versorgt ihre kranken Mitglieder nicht mit ausreichender medizinischer Versorgung, bietet ihnen aber die rechtliche und medizinische Möglichkeit des Getötetwerdens. Wir versuchen bei uns, Patienten ganzheitlich zu behandeln. Und ich habe Ihnen das schon am Anfang gesagt, wenn bei uns ein Patient, dem wir unterstellen können, dass er das im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte tut, wenn bei uns ein Patient die Behandlung ablehnt, dann kommen wir diesem Wunsch natürlich nach. Vor einiger Zeit hatten wir das. Es gibt Fehler bei uns. Es gibt Irrtümer und Fehleinschätzungen, die keine Kunstfehler sind. Häufig wird gedacht, dass wenn in der Medizin irgendetwas schief geht, dass dann der Doktor was falsch gemacht hat. Kann sein. In übler Erinnerung ist mir ein Patient, auch Patient mit Halbseitenlähmung, aber nicht der von vorhin, sondern reizende Familie, die sich super um ihn gekümmert hat. Entschuldigung, es war anders. Patient mit Herzinfarkt. Familie kümmert sich ganz toll um ihn. Er hat es sehr schwer, bis er sich erholt hat. Aber also irgendwann tat es dann Ruck und es ging so richtig aufwärts. Und man hatte den Eindruck, also jetzt können wir der Familie und ihm selbst mit gutem Gewissen sagen, so, also jetzt. Und morgen geht's auf die Normalstation. Wir haben das kaum gesagt. Kriegt dieser Patient einen Schlaganfall und ist total halbseitig gelähmt. Und das, obwohl wir alles getan haben, was man tut, um so etwas zu verhandeln, zu verhindern. Da war kein Behandlungsfehler und nichts. Es ist nur trotzdem passiert. Ob das Patienten und Angehörige immer so verstehen? Würde ich einen Patienten auf seinen Wunsch hin umbringen oder ihm die Möglichkeit geben, sich umzubringen? Nein. Ich würde versuchen, ihm so viel Zuwendung zu geben oder zu verschaffen, dass er wieder leben will. In Holland gibt es ja inzwischen die Möglichkeit, dass Patienten auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin getötet werden. Es gibt dazu eine Studie, die merkwürdigerweise nicht weiter veröffentlicht worden ist. Erstens, dass in Holland erstaunlich viele Patienten inzwischen getötet werden. Und zweitens, dass man untersucht hat, was mit Patienten ist, die getötet werden wollen, wenn man diesem Wunsch nicht nachgibt, sondern sich mehr um sie kümmert und dann nach ein paar Wochen oder Monaten nochmal fragt, dann wollen sie nicht mehr getötet werden. Also, nein, ich würde niemanden auf seinen Wunsch hin umbringen, aber ich würde versuchen, ihm mehr Zuwendung zu verschaffen oder zu geben. Aber ich akzeptiere die Nebenwirkungen von zum Beispiel schmerzstillenden Medikamenten. Das kann schon sein, dass jemand, damit er seine Schmerzen aushalten kann, so viel Morphium braucht, dass er nicht mehr atmet. Das kann sein. Und Sie haben das vielleicht gelesen, dass wir in Deutschland dafür berühmt sind, dass wir mit schmerzstillenden Medikamenten, insbesondere mit Opiaten, zu zurückhaltend umgehen. Ich habe im Umgang mit Patienten wenige starre Regeln. Das macht so ein Referat schwer, macht auch die Weiterbildung schwer. Und was hat das jetzt alles mit meinem Christsein zu tun? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Es hat eigentlich höchstens damit was zu tun. Ich möchte mit meinen Patienten, aber auch mit dem Personal, für das ich verantwortlich bin, wirklich gut umgehen. Und ich möchte gern, dass es jedem von denen, den Patienten und dem Personal, so gut geht, wie es eben möglich ist. Dazu gehört für mich, dass ich versuche, auf dem neuesten Stand der medizinischen Wissenschaft zu bleiben. Und meine Frau und ich haben uns jetzt seit 8 Tagen nicht gesehen, denn sie war die letzten 3 Tage auf der Landessynode und ich war 5 Tage lang vorher auf dem Internistenkongress in Wiesbaden. Ich werde manchmal gefragt, ob ich eigentlich auf meiner Station oder im Krankenhaus gute geistliche Gespräche führen kann. Nein. Oder zumindest extrem selten. Ich hätte deswegen früher ein schlechtes Gewissen. Ich möchte dafür gerne offen sein, aber ich glaube, dass wenn Sie zu mir kommen, dass Sie dann als erstes kompetente internistische Behandlung haben wollen. Wenn wir uns dann noch gut unterhalten können, okay. Wie ist das mit der Wahrheit am Krankenbett? Ich versuche herauszufinden, ob der Patient wissen möchte, was er hat. Manche möchten es ausdrücklich nicht wissen. Denen drücke ich die Wahrheit nicht rein. Man kann sich als Arzt dann natürlich auch etwas vormachen und kann sagen, der wollte es ja nicht wissen. Ich glaube, dass ich mich davor nicht drücke. Ich sage es Patienten, wie es um sie steht. Vor einigen Monaten hatte ich einem älteren Mann, ja über 80, zu sagen, dass wir nichts mehr machen wollen und dass er jetzt sterben wird. Eine unserer Assistenzärztin wollte das gerne mal miterleben, wie sowas geht. Irgendwoher müssen die es ja auch lernen. Es war so schön. Ich bin rein, habe mit ihm gesprochen. Ich, kannte den Patienten seit vielen, vielen Jahren, habe mit ihm gesprochen und dann meinte er, ach Herr Doktor, wissen Sie, das ist gar nicht schlimm. Dann gehe ich zu meiner Alvine, wissen Sie, das ist nicht schlimm. Dreht sich auf die Seite, schläft ganz ruhig ein, ich hat noch eine Woche gelebt, ich war noch ein paar Mal bei ihm, aber er hat jedes Mal geschlafen, ich habe ihn nicht geweckt. Und als ich mich umdrehe, heult die Assistenzärztin. Das ist schön. Ich sage das unseren Leuten immer wieder, das ist in Ordnung, wenn ihr heult. Das ist in Ordnung, tut es. Das gehört sicherlich dazu, dass das Ganze auch wirklich menschlich ist. Aber es gibt auch Ärger. Es ist ganz kurz her, dass ein Patient an einer Herzkrankheit gestorben ist, eine Herzkrankheit, von der man lange im Voraus weiß, worauf das hinausläuft. Und deswegen haben wir diesen Patienten versucht, auf eine Herztransplantationsliste zu kriegen. Und es ist uns nicht gelungen, diesen Patienten, das hatte was mit seinem Alter zu tun, ihn auf die dringliche Liste zu kriegen. Dringlich hätte bedeutet, das Transplantationszentrum hätte ihn übernommen, also für uns München-Großhadern, hätte ihn übernommen und hätte die Zeit, bis ein Herz zur Verfügung steht, irgendwie überbrückt. Die haben das abgelehnt. Ich verstehe die, aber wir hatten halt mit dem Patienten zu tun. Und als diese Ablehnung kam, musste ich dem Patienten sagen, das war's. Auf der normalen Liste wird er es nicht schaffen. Auf der normalen Liste wartet man, im Schnitt ein halbes, dreiviertel Jahr, wenn man Pech hat, über ein Jahr. Und das war klar, das schafft er nicht. Einige von den Angehörigen des Patienten waren böse darüber, dass ich das so deutlich gesagt habe. Der Patient hat es anders gesehen. In der Nacht, bevor er gestorben ist, und im Abend, bevor er gestorben ist, merkt er, dass es ihm wieder mal schlechter geht. Und dann hat er zu mir gesagt, aber Sie gehen jetzt nicht. Na gut, bin ich halt noch 2 Stunden da geblieben, bis er eingeschlafen ist. Und dann stand das in der Danksagung, Todesanzeige, und dann eine Woche später Danksagung. Wir stehen da öfter mal drin, wenn jemand stirbt, dass sich für die gute Pflege bedanken. Und dann stand da ausdrücklich drin, für die offene Betreuung. Aber erst gab es Zoff. Worüber ich jetzt nicht geredet habe, ist, wie ist das eigentlich mit Transplantationen? Wie ist das mit moderner Medizin und alternativer Medizin? Und vielleicht über einiges noch nicht, was Sie eigentlich als Frage hatten. Aber ich höre jetzt erstmal auf. Singen wir ein. Ich weiß aber nicht was.
Irgendwas, was wir so können, weil uns der Musikanten aus.
Also ich denke, dass wir jetzt noch Fragen klären können, wobei wir natürlich nicht ewig weitermachen müssen, wenn ich aufhören soll oder wenn wir gemeinsam aufhören sollen, dann sagen Sie es einfach, dann können wir noch im kleinen Kreis weitermachen. Ich denke, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn Sie das, was Sie an Anmerkungen oder Fragen haben, möglichst schnell loswerden. Ich versuche das dann zu sortieren, sonst wird es wahrscheinlich so sein, dass wir sehr stark springen. Also, was gibt's?
Sie hatten zu Anfang gesagt, es ist ein Unterschied, ob man im gesunden Fall entscheidet, keine Intensivmedizin oder dann im akuten Fall. Und da gibt es doch diese Entscheidung zu unterschreiben, dass man keine Intensivbehandlung möchte. Haben Sie da Erfahrung mit diesem Entscheiden erhalten? Da mussten wir immer festhalten, damit die Ärzte diesen Schlauch halten möchte. Daraufhin haben sie eben diese eine Hand, die er bewegen konnte, auch noch festgebunden. Ich durfte nichts sagen, es gab nur einen Richter über ihn bestimmt und bestellt. Und ich empfinde das heute noch als so furchtbar, denn sie haben ihn verkriegt, alles mit, nur weil er nicht Ja oder Nein sagen konnte, hat er mich gezwungen. Und mich beschäftigt das bis heute auch. dass er das aushält.
Also Sie können gar nichts dagegen machen.
Die Cousine eines Bekannten, der ist krank, wollte den Freibrot wählen und hat dazu, ich glaube, es kam auch mal in Fokus, sie war ein Schweizer Therapeuten, sich Gift besorgt. Für mich war das etwas irritierend, ist das in Deutschland erlaubt und wie können da Ärzte dazu stehen?
Ja, ich hätte noch was, das haben Sie nicht angesprochen, und zwar in moderner Medizin, Homöopathie, Christseil und ja, irgendwie so alternative medizinische Behandlung, ob Sie da was dazu sagen.
Gut, machen wir das erstmal. Also, in Deutschland ist aktive Sterbehilfe in keinem Zusammenhang erlaubt. Schwierig ist es bestenfalls, wenn man einem Patienten, also jetzt mal rein rechtlich gesehen, einen Patienten in die Lage versetzt, dass er Selbstmord begeht. Und zwar ist der rechtliche Zusammenhang folgendermaßen, dass es in Selbstmord ist kein Straftatbestand. Also das gab es mal. Früher wurde Selbstmordversuch mit dem Tode bestraft. Das ja. Ja. Also Selbstmord ist kein Straftatbestand. Und die Beihilfe zu etwas, was keine Straftat ist, kann deswegen auch keine sein. Da haben die Juristen ein Problem. Also das ist ein bisschen eine Grauzone, wenn man einen Patienten in die Lage versetzt, wirklich aktiv Selbstmord zu begehen. Und das war auch mal so eine Situation mit einer total gelähmten Patientin, die gerade eben noch so mit Hilfe trinken konnte, dass ihr ein Cyankali-Becher hingestellt wurde, aber sie ihn aktiv, Gott, ärztlich würde ich das, also ich könnte das nicht machen und ich halte das auch für falsch. Rechtlich ist es bei uns so, wenn es wirklich ein Selbstmord ist, dann okay und die Beihilfe dazu ist nicht strafbar. Ansonsten gilt für mich, nein, ich würde einen Patienten, der das will, nicht aktiv umbringen. Was ich eventuell täte, wenn es eine desolate, also eine völlig aussichtslose Situation ist, ich würde nicht unbedingt jede Komplikation behandeln. Irgendwann passiert ja was. Gibt es eine Lungenentzündung, gibt es eine Embolie, gibt es eine... Das würde ich dann nicht unbedingt tun. Ich würde ihn nicht aktiv umbringen. Die Situation, wenn ein Patient nicht reden kann, aber man den Eindruck hat, er äußert doch sehr eindeutig seinen Willen. Ich fürchte, dass dieses Problem nicht befriedigend lösbar ist. Und zwar deswegen nicht, weil ein Patient, der verlangt, dass die Therapie eingestellt wird und dieses Verlangen voraussichtlich eine gravierende Schädigung oder gar den Tod zur Folge hat, wenn man von diesem Patienten sicher sein muss, dass er kein akutes psychisches Problem hat. Und das muss man unterstellen bei einem Patienten, der eine akute Erkrankung hat. Also wir würden, das ist ja auch selbstverständlich, wir würden keinem Patienten mit einer akuten Erkrankung, kommt keiner auf die Idee, Sterbehilfe leisten, weil das geht ja wieder weg. Und erst recht nicht, wenn es eine akute Erkrankung im Gehirn ist, weil man natürlich nicht weiß, inwieweit ist er jetzt psychisch angeschlagen. Sonst würde das ja bedeuten, dass man jedem, der einen Selbstmordversuch unternimmt, nicht wiederholen dürfte, sollte, und wir sind ja der Meinung, ganz im Gegenteil, ein Selbstmordversuch ist ja normalerweise, drückt ja normalerweise nicht den Wunsch aus, sterben zu wollen, sondern drückt den Wunsch aus, ich komme so mit dem Leben nicht klar, ich will anders mit dem Leben klarkommen. Jemand anders kann diese Entscheidung nicht treffen, Angehörige nicht. Das ist zwar ein Hilfskonstrukt, das in den meisten Krankenhäusern angewendet wird, wenn man sich mit dem Patienten nicht verständigen oder nicht kann, dann nimmt man eben die Angehörigen, das ist rechtlich völlig unhaltbar. Zuständig für den Patienten ist nur er selbst und sonst niemand, höchstens bei Kindern ist das noch so eine Sache, also bei unter 18-Jährigen, ansonsten niemand. Man kann in dem Fall eine Betreuung oder eine Pflegschaft oder was es da so gibt, da gibt es so verschiedene Stufen, einrichten. Und das ist deswegen ganz heikel, weil die Pflichten dessen, der diese Betreuung oder Pflegschaft übernimmt, klar festgelegt sind. Der darf nämlich nicht sagen, hören Sie mit der Behandlung auf. Das Ganze wird ja auch deswegen ziemlich übersichtlich. Ein akuter Apoplex, weiß man wirklich nicht, was davon übrig bleibt. Kann sein, dass es so bleibt, kann sein, dass es schlimmer wird und kann sein, dass alles wieder weggeht. Und das weiß der Patient natürlich auch nicht. Und wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass der gut gemeinte und fürsorglich wirkende Spruch des Angehörigen, lassen Sie den armen alten Mann doch jetzt in Ruhe sterben, nicht so sehr von humanen Gedanken geleitet ist, sondern von der anstehenden Erbschaft. Ja, das wissen wir nicht. Also, aus dieser Situation gibt es überhaupt keinen Ausweg und es gibt in der Situation auch nicht die Möglichkeit, die Therapie einzustellen. Da muss noch mehr passieren. Patiententestament. Nein, ich persönlich war noch nicht in der Situation, dass ich mit dem Patiententestament zu tun hätte. Ich würde mich damit extrem schwer tun, außer es geht um die Komplikation oder den normalen Verlauf einer chronischen Erkrankung. Dieses Patiententestament wurde zu einem Zeitpunkt erstellt, als diese chronische Erkrankung bekannt war. Also meinetwegen, Patient hat Lungenkrebs und er schreibt auf, wenn ich mal keine Luft mehr bekomme, will ich nicht beatmet werden, sondern, das kann ich ernst nehmen. Aber das alles muss ich wissen. Wenn jemand einfach so sagt, ich habe den oder jenen auf der Intensivstation gesehen oder schlechte Erfahrungen gemacht, ich möchte da nie hinkommen und es jetzt ausfüllt, und dann passiert irgendwas, kann ich das nicht ernst nehmen, weil ich das zu oft gesehen habe, wenn es ihm dann schlecht geht, hängt er an seinem bisschen Leben und dann muss ich ihn behandeln. Wenn ich mir hinterher Vorwürfe einhandle, okay. Also uns ist das einmal passiert, da konnten wir aber nichts dafür. Da ist ein Patient aus einem auswärtigen Krankenhaus, der übelste Kopfschmerzen hatte, also wirklich extremst. Ist aus diesem auswärtigen Krankenhaus zu uns geschickt worden, damit man Kernspintomogramm vom Kopf macht. Und er hat sich, das haben wir aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, er hat sich einfach nur breitschlagen lassen. Anscheinend, die Doktors da haben ihn bekniet und bekniet. Er hat denen immer gesagt, er lässt sich sowieso nicht behandeln, egal was dabei rauskommt. Aber, also gut. Als er dann bei uns war, Kernspintomogramm gemacht worden ist, war er kaum noch ansprechbar. Und dann war für uns doch klar, ja, warum kommt er denn zum Kernspin? Jetzt haben wir eine Diagnose, dann haben die Hals-Nasen-Ohrenärzte da in den Nasennebenhöhlen rumoperiert, haben da eine ziemlich blöde Erkrankung gefunden, also wird er doch behandelt, das ist doch logisch. Und dann klarte er langsam auf und dann merkte man nur, dass er kämpfte und eigentlich, Und da machte das erste Mal, dann war das immerhin schon 10 Tage lang, das erste Mal einer von den Angehörigen so eine Andeutung, naja, er hat ja immer gesagt, er will nicht. Oh. Und er klarte dann richtig auf, wir natürlich einen monumentalen Zirkus an Therapie schon laufen lassen, er klarte richtig auf und sagt dann in einem sehr giftigen Ton zu mir, als er wieder so richtig da war, er verlangt, dass jetzt alles abgestellt wird, machen Sie hier die Schläuche raus und er will nicht und er hätte das immer gesagt. Und dann hatten wir beide kurz ein bisschen Krieg miteinander. Da habe ich ihm gesagt, ja, ist in Ordnung, aber jetzt hören Sie mir bitte nochmal zu, was Sie haben, was die Konsequenzen sind. Und dann wollte er nicht zuhören. Es war eine ziemlich schwierige Situation, denn ich muss mich davon überzeugen, dass der Patient alles verstanden hat, und dass er im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte ist. Und er wollte einfach nicht, weil er hatte es doch immer gesagt, dass er nicht will. Es nutzt mir aber nichts. Dann mussten wir ihn erstmal schön runterfahren. Dann musste er mir die Gelegenheit geben, dass ich ihm das alles erkläre. Dann hat er sehr widerwillig zugehört. Und dann habe ich gesagt, so, und in 20 Minuten komme ich wieder. Und wenn Sie es dann immer noch wollen, dann. Und es ist fast explodiert. Machen Sie jetzt raus. Und ich habe gesagt, nein. Und das ist ziemlich dumm, denn wenn der jetzt abhebt, wenn er jetzt einfach nur böse wird, kann ich das zwar verstehen, aber dann nagelt mich hinterher jeder Psychiater und sagt, der Patient war in einer psychischen Ausnahmesituation und dann hättest du das nicht gedurft. Also ich musste ihn wieder runterkriegen, dass ich den Eindruck hatte, der ist wirklich, der ist jetzt nicht im Affekt, sondern der ist jetzt wirklich normal. Und er ist dann dabei geblieben. Und die Angehörigen haben dann auch gesagt, das stimmt auch. Es war logisch stringent, immer so. Und es war einfach ein Irrtum. Dafür konnten wir aber nichts. Homöopathie und Christsein und andere Alternativen. Also ich kenne mich bei den verschiedenen alternativen Medizinen so im Detail nicht aus. Es ist sicher so, dass hinter manchen alternativen Therapieverfahren ganze Weltanschauungen oder ganze Religionen stehen. Das ist dann ziemlich heikel, auch die Frage, worauf lässt man sich eigentlich ein, wenn man dann einen Teil von diesen homöopathischen Verfahren in Anspruch nimmt. Müsste im Einzelfall geklärt werden und ist sicherlich sehr schwierig. Prinzipiell ist es möglich, Homöopathie auch weltanschauungsfrei zu bekommen, sofern Homöopathie nicht überhaupt für sich eine Weltanschauung ist. Medizinisch sehe ich die alternativen Heilverfahren so, jetzt mal ganz pauschal. Wir gehen davon aus, dass wenn man alle Patienten, die ins Krankenhaus kommen, nimmt, also nicht alle, die zu einem Hausarzt kommen, sondern alle, die ins Krankenhaus kommen, also schon eine richtige Erkrankung haben, wenn man die alle nimmt, dann wird ein Drittel von diesen Patienten gesund, wenn man keinen groben Fehler macht. Das heißt, man braucht nichts zu tun. Man kann ihnen Placebo geben, man kann irgendwas machen. Ein Drittel wird gesund, wenn man nur keinen Fehler macht, sodass diese Leute durch die Therapie krank werden. Ein Drittel. Wenn wir wüssten, welches Drittel das wäre, wäre es toll. Und nur bei zwei Dritteln ist unsere Therapie das, was diesem Patienten wirklich hilft. Wenn man sich das überlegt, ein Drittel wird sowieso gesund, dann bedeutet das, dass alle alternativen Therapieverfahren einen ungeheuer breiten Spielraum haben. Denn dieses Drittel Patienten wird gesund, egal was man macht. Und wenn man dann noch die Droge Arzt einsetzt, also das Ganze mit einem, dann erst recht, und da sind ja nun die alternativen Therapieverfahren meistens ziemlich stark drin. Bei den restlichen zwei Dritteln kann ich das auch wieder einfach ganz pauschal sagen, sind die alternativen Therapieverfahren schädlich. Und zwar deswegen, weil sie den Patienten nicht das Bestmögliche zukommen lassen, was er kriegen kann. Und wenn Sie einmal darauf achten, wie über Schulmedizin und alternative Verfahren geredet wird, dann sollte das eigentlich auch klar sein. Über Schulmedizin wird immer geredet, da kenne ich den und den und den und dem ist es im Krankenhaus oder durch den Doktor schlechter gegangen oder der hat so viele Medikamente gegessen und dann ist es ihm immer nur schlechter gegangen. Sind Einzelfälle. Und dann erzählen sie weiter, und ich kenne den und den und den, und der ist zum Homöopathen gegangen oder ist zu dem gegangen oder ist zu dem gegangen, und dann ist er gesund geworden. Sind Einzelfälle. Es ist auffällig, die Einzelfälle, die durch die alternativen Verfahren geheilt werden, und die Einzelfälle, die durch die Schulmedizin Schaden erleiden. Das ist so, sie erleiden Schaden. Was sind die Einzelfälle? Die Masse ist umgedreht. Wir haben dazu natürlich wie üblich üble Beispiele. Ich habe 2 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet, das, soweit ich weiß, das einzige in Deutschland oder jedenfalls das einzige in Baden-Württemberg ist, also ein normales Kreiskrankenhaus, das eine homöopathische Abteilung hat. Die Zusammenarbeit mit dieser homöopathischen Abteilung war einigermaßen reibungslos. Und dann passierte zum Beispiel, ein Patient wird auf die Homöopathie aufgenommen und hat erhöhte Nierenwerte, das heißt, die Niere tut nicht richtig. Am Tag danach werden die Nierenwerte kontrolliert, sind immer noch erhöht. Dann wird er homöopathisch behandelt und, was ein bisschen atypisch für diese Abteilung war, 10 Tage später werden die Nierenwerte wieder kontrolliert. Jetzt sind sie so hoch, dass der Patient notfallmäßig an die Dialyse muss und bei der ersten notfallmäßigen Dialyse stirbt. Wissen Sie, was gesagt worden ist? Solange der Patient auf der Homöopathie war, ging es ihm gut. Kaum lag er auf der inneren, ist er gestorben. Wir versuchen Patienten, denen wir nicht mehr helfen können, meistens davon abzuraten, sich auf solche alternativen Verfahren einzulassen. In übelster Erinnerung ist mir ein Patient mit einer total, die ganze Leber voll mit Krebs, und wir hatten ihm nichts mehr anzubieten. Das habe ich ihm so gesagt. So, und damit habe ich gedacht, jetzt ist unser Gespräch eingeleitet und jetzt reden wir weiter. In dem Augenblick steht er auf, sagt, sehr bedröppelt zwar, aber danke, Doktor, und geht. Ich natürlich gleich hinterher, das ist ein Moment, ich wollte mit Ihnen, nee, danke, ist okay. 3 Monate später kam er zu uns zum Sterben. Und seine Frau hat uns erzählt, was in diesen 3 Monaten alles gemacht hat und was das gekostet hat. Das hätten wir ihm ersparen können und das hätte ich ihm auch gerne erspart. Sowohl das Geld als auch das Laufen von einem zum anderen. Die 3 Monate hätte er besser zubringen können. Und ich hätte ihm sogar eine homöopathische Therapie angeboten. Die hätte er von uns auch noch gekriegt. Und es gibt immer wieder Dinge, die ganz eigenartig sind. Ein verflossener Chef von mir erzählt, also was heißt erzählt, ich habe das mitbekommen. Patientin, jung, gesund, das blühende Leben, kommt wegen irgendeiner Larifari-Fragestellung ins ambulant, ins Krankenhaus. Es wird halt ein Röntgenbild von der Lunge gemacht, lauter runde Flecken. Ich hatte Ihnen vorhin schon gesagt, das ist Krebs, da gibt es eigentlich gar nichts anderes. Das war ein sehr pragmatischer Chef damals. Der war nämlich der Meinung, da die Patientin kein Fieber hat, also keine Lungenentzündung, die hatte überhaupt keine Symptome von Seiten der Lunge, dann kommt wirklich nur noch Krebs in Frage. Ich hatte einen sehr pragmatischen Chef damals, der hat der Patientin einfach gar nichts gesagt. Der hat gedacht, warum soll ich ihr das Leben vermasseln? Also hat sie auch nicht aufgeklärt, gar nichts gemacht. Hat ihr auch gar nicht gesagt, dass bei dem Röntgenbild was Krankhaftes rausgekommen ist und hat sie einfach wieder gehen lassen. Und hat gedacht, ja, die war ja gut. Ein Jahr später kommt sie wieder wegen irgendeiner ganz anderen Fragestellung, also wieder irgendwas ambulant. Und er guckt in seine Aufzeichnung und denkt, wie jetzt? Macht natürlich wieder ein Röntgenbild von der Lunge und die Lunge sieht völlig sauber aus. Es ist nichts gemacht worden. Zurückblickend würde uns natürlich interessieren, was hatte die denn damals, als sie keine Symptome und lauter Rundherde in der Lunge hatte? Wir wissen es nicht. Nur jetzt stellen Sie sich mal vor, mein Chef hätte dieser Frau gesagt, Sie haben Krebs, ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Die geht zum Homöopathen oder weiß ich und ein paar Wochen später ist sie gesund. Bei uns, wir sind damit natürlich nicht groß rausgekommen, weil mein Chef ist pragmatisch geblieben. Der hat ihr auch nicht gesagt, dass er vor einem Jahr gedacht hat, dass sie Krebs im Endstadium hätte, sondern der hat sich einfach gefreut, dass das Röntgenbild jetzt in Ordnung ist und hat sie gehen lassen und sie hat nie erfahren, was er über ihre Lunge gedacht hat. Also ob das das richtige Verfahren ist, mit einer Patientin umzugehen, ist eine andere Frage. Nur es gibt solche Dinge. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung. Gut, das gilt jetzt einfach pauschal so für alle alternativen Heilverfahren. Also ein alternatives Heilverfahren muss sich daran messen, erstmal 33, ungefähr ein Drittel aller Patienten, und zwar nicht der ambulanten Patienten, der Krankenhauspatienten, also ambulant müsste noch mehr sein, ein Drittel aller Krankenhauspatienten wird, wenn man ihnen durch die Therapie nicht schadet, sowieso gesund. Daran muss es sich messen. Das ist viel Zeug. Ja, und ich meine, diese alternativen Therapieverfahren scheuen ja alle die normalen klinischen Untersuchungen. Also bei uns bedeutet das, man muss eine Studie machen, randomisiert, doppelblind, kontrolliert. Und die machen das einfach nicht. Ich glaube schon, dass die wissen, warum nicht. Wenn sie ein gutes Gewissen hätten, könnten sie es ja tun. Weiß ich nicht. Also ich habe den Eindruck, dass sie mich nicht als Ansprechpartner erwarten. Manchmal tut mir das fast leid. Vor allen Dingen, wenn ich das dann mitbekomme, dass sie nur auf den Pfarrer gewartet haben, so in Klammern, wir freuen uns immer, wenn Pfarrer darüber reden, wie schlecht Ärzte sind. Wir haben immer wahnsinnig Probleme, einen Pfarrer ins Krankenhaus zu kriegen. Und manchmal denke ich dann haben wir darauf gewartet und ist nicht mehr gekommen oder nicht mehr rechtzeitig, da hätte ich nun auch helfen können. Aber meistens laufen unsere Gespräche schon auf einer anderen Ebene. Ich habe es bisher ganz selten erlebt, dass es wirklich zu guten geistlichen Situationen kommt. Extrem war, da war ich nicht selbst dabei. Ich kannte den Patienten nur, der gehört einer charismatischen Gemeinde an, und als dann klar war, dass er stirbt, sind die angerückt. Also nicht die ganze Gemeinde, aber so 6, 7 Leute waren wohl da und haben also Abendmahl gefeiert und von diesem Patienten Abschied gefeiert. Und mir erzählte hinterher der Stationsarzt, und der ist nun nicht Christ, das wäre absolut beeindruckend gewesen. Wobei wir da normalerweise auch nicht dabei sind. Es ist mir mal passiert, dass Angehörige, nachdem jemand gestorben war, die mich kannten, Pfarrer war also nicht zu erreichen, dass die mich dann gebeten haben, dass ich mit ihnen bete. Das ist mir mal passiert. Und ich meine, wenn man dann lange genug irgendwo ist, dann passiert es immer häufiger, dass man auf Bekannte trifft. Das sind dann schon mal so Ansatzpunkte. Oder dass es ganz schön ist, wenn ich Patienten im Gottesdienst wieder sehe. Oder die sehen in der Abkündigung, Gottesdienst hält Dr. Hausting. Dann fangen sie an zu grübeln, denken, Moment, ist das unser Doktor von der Intensivstation? Dann kommen sie und gucken. Aber das Normale ist, dass diese Situation so nicht ist. Und Patienten, die richtig lebensbedrohlich krank sind, haben wir entweder was anderes zu tun oder sie sind so weit weg, dass was Geordnetes nicht möglich wäre. Man könnte sich dann natürlich immer noch überlegen, ob man sich dann ans Bett setzt und, weiß ich, Psalm 23 mit ihnen betet. Muss ich sagen, habe ich bisher von einer Ausnahme abgesehen noch nicht gemacht. Nein, hab ich bisher keinen Ansatz gefunden. Vielleicht bin ich nicht feinfühlig genug. Andererseits muss ich natürlich auf Folgendes aufpassen. Ich bin dem Patienten gegenüber in einer irrsinnigen Machtposition. Und wenn ich dem ein Gespräch reindrücke, der kann nicht sagen, ach Doktor, halten Sie die Klappe oder lassen Sie mich in Ruhe. Ein Pfarrer kann er das sagen, einen Bekannten kann er das sagen. Bei mir, von mir hängt ab, wie es weitergeht, der kann nicht sagen, ich will jetzt nicht. Da muss ich sehr vorsichtig mit sein.
Aber ich denke, wenn ich Sie recht verstanden habe, wollten Sie wissen, ob das Interesse des Patienten überhaupt noch an geistlichen Dingen ist, oder?
Ja, Ja, im Prinzip schon, ich meine, ja, also denke halt, wenn Menschen einfach mit der Frage konfrontiert werden, was passiert oder was ist eigentlich dann in 2 Monaten oder in 3 Monaten, wenn das Sterben dann wirklich
aktiviert wird.
Ob da nicht dann bei den Patienten eben auch solche Fragen, ein sicherer eine oder andere Frage, halt einfach nur nach dem Fahrrad aus überhaupt. Da dachte ich mir, dass vielleicht dadurch auch ab und zu Gespräche entstehen.
Möchte ich gerne, habe ich noch nicht erlebt. Sie hatten was? Ja? Okay. Gut. Dann beten wir noch zum Schluss. Ach, lieber Herr, das ist häufig ein so schweres Thema. Und im Grunde haben wir davor Angst, krank zu werden, hilflos zu sein, Schmerzen zu haben und manchmal sogar schon Angst davor, Menschen, denen es so schlecht geht, zu begleiten. Wir möchten uns ganz bewusst in deine Hände legen, alles von dir erwarten und dich darum bitten, dass wir uns in jeder Situation in dir geborgen wissen, auch und gerade dann, wenn es so schwer wird. Wir möchten nicht darum bitten, dass du uns davor bewahrst, aber wenn nicht, dann lass uns dessen gewiss sein, dass nichts uns aus deiner Hand reißen kann. Wir bitten dich für dieses Wochenende, für diesen Abend, für den Tag morgen, dass du uns anredest, jeden, da, wo er es braucht, ermutigst, ermunterst, korrigierst oder auch eben ermahnst. Wir möchten das gerne merken, dass du mit uns an der Hand gehst und dass du uns zu deinem Ziel bringen willst. Ach, lieber Herr, schenk du, dass wir an deine Hand gehen und da nicht ausweichen. Geh du mit uns in diesen Abend, bewahr du und segne du. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und einen schönen Sonntag.